gekommen sind und die unterwegs sind, die Gottes Wort führen, wo auch immer. Ich bin immer erstaunt, wo die Leute überall unsere Predigten hören. Da schreibt mir ein Geschäftsmann aus Chile unterwegs, ich muss stundenlang fahren, ich höre bis zu 2 Predigten von ihnen im Auto als Geschäftsmann. Also das ist doch eine gute Sache. Also wir haben so viele Predigten und wir haben jetzt auch diese Power-Predigten. Es sind etwa 160 neue Predigten. Also was heißt neu? Die sind von früher, die wir hier wieder hochladen, von Kassette hochspielen auf CD und dann im Internet aufladen. Gute Predigten. Manchmal bin ich selber erstaunt. Ich höre diese Predigten, werde selber inspiriert, so wie man vor 5, 6 Jahren oder 7 Jahren gepredigt hat. Gott ist gut, preis dem Herrn. Heute ist mein Thema Lebe furchtlos. In dieser Welt haben wir ja Angst oder sind verunsichert und wissen nicht oft nicht, wie es weitergeht, aber Gott zeigt uns einen Ausweg, wie man furchtlos leben kann. Bevor ich das bringe heute, möchte ich noch ganz herzlich einladen zu den nächsten Veranstaltungen. Morgen wird das Thema sein, werde frei von deinen Bindungen. So viele Menschen sind gebunden und wissen es nicht. An Menschenmeinung, sind Menschenknechte, sind Sklaven von Trends, Dogmen, Kirchensatzungen, was auch immer ist, Traditionen, meine Erziehung, meine Gewohnheit, ich kann nicht über meinen Schatten springen. Auch das sind Bindungen. Bindungen, wo Menschen gebunden sind, also Gewohnheiten. 90% unseres Lebens spielt sich ab durch Gewohnheit. Also und die 10%, das bist du vielleicht, aber 90% ist Gewohnheit. Und wir wollen über diese geheimen Bindungen, da ist so vieles, wo wir gebunden sind und wir denken, wir sind frei. Also wir waren noch nie Menschenknechte, so haben die Juden damals gesagt. Wir sind also noch nie Sklaven gewesen und die wussten nicht, dass sie versklavt sind von vorn bis hinten. Römer beherrschten sie, die Griechen beherrschen sie, die Ägypter beherrschen sie. Eigentlich ihre ganze Volksgeschichte begann mit Sklaverei. Gott hat rausgeführt aus dem Diensthaus der Ägyptens und Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben, der dich aus dem Diensthause Ägyptens rausgeführt hat. Wenn wir erlöst, wir werden aus dem Diensthause dieser Welt rausgeführt. Wir müssen nicht mehr bestimmten Dingen dienen. Ich kann alles, aber ich muss nicht alles haben. Das ist ein Geheimnis und zu dem möchte ich dich morgen einladen. Wird das Thema sein, werde frei von deinen Bindungen. Dann am Sonntag früh wird das Thema sein, die ausgestreckte Hand Gottes. Gott will den Menschen helfen, jedem Einzelnen. Gott will keinen vergessen, keinen übersehen. Gott wartet wie der Vater des verlorenen Sohnes mit ausgebreiteten Armen. Komm heim, komm heim, komm heim, verlorenes Kind. Und wir haben so viele verlorene Kinder. Ja, ich bin nicht verloren, sagst du vielleicht. Und doch, wer weiß, wo du dich verirrt hast, in welche Dinge du dich verstrickt hast. Wenn du die Predigt morgen hören wirst von diesen Bindungen, da wirst du sagen, also ich bin selber erstaunt, wo man sich selbst so verstrickt in bestimmte Ansichten, Trends, Moden. Weißt du, wir Deutsche, wir sind doch befangen im gewissen Sinne. Und deshalb, Gott hat uns seine Hände ausgestreckt, er erwartet uns. Und dann von Mittwoch, den 19. bis zum Sonntag, den 23. abends, jeweils 19 Uhr, wird Willi Smith hier sein. Und Sonntag wird auch um 10 Uhr hier sein. Willi Smith ist kein Unbekannter, er hat eine ganz starke Heilungsgabe. Manche Menschen denken ja, er verlängert die Füße. Nein, er verlängert nicht nur die Füße, er benutzt die Füße, um einfach zu dir, zu deinem Gehirn zu kommen. Gott sagt, er will uns vom Scheitel bis zur Sohle segnen und berühren und begegnen. Und er macht eine Show. Jemand schrieb mir und sagt, ja, wissen Sie, ich war in Heilbronn beim Willi Smith in Versammlung, das war eine reine Show. Weißt du was, Evangelist, du musst eine Show abziehen. Sonst kommen die Leute nicht. Sonst horchen die Leute dir nicht zu. Du musst eine Show abziehen. Alle großen Evangelisten ziehen eine Show ab. Was, wie auch immer. Auch der Billy Graham. Wenn du hinter den Kulissen gucken würdest, oder Ulrich Barzani hier, pro Christ und dergleichen, da wird eine Show abgezogen. Die Menschen müssen kommen, müssen interessiert werden, müssen für etwas begeistert werden. Und dann wird das Evangelium gepredigt. Und beim Billy ist das Interessante. Ich kann den Wecker stellen. 9:45. Wer möchte sein Leben Jesus übergeben? Und durch seinen Dienst sind so viele Leute schon zum Glauben gekommen, auch hier bei uns in Berlin. Also die Leute können sagen, was sie wollen über den Billy, ich lasse ihn nicht kommen. In den letzten 14, 15 Jahren oder länger, ich habe ihn erlebt, ich weiß, was er tut und er meint es grundehrlich. Das ist es, was ich dem Billy sagen muss, grundehrlich, und er versucht Menschen zu Jesus zu bringen. Und in einer unserer Evangelisationen, er hat mal 3 Wochen bei uns evangelisiert und es sind 60 Leute zur Taufe gekommen, aus dieser Evangelisation gläubig geworden. Also Leute haben sich bekehrt durch seinen Dienst und Das sind die Resultate und die sprechen für sich selbst. Also komm, bring noch andere mit. Wir werden noch Zettel machen, damit wir doch auch ein bisschen verteilen können und noch einladen können, intensiv unsere Freunde und Bekannte zu diesen Berliner Heilungstagen. Wer sich überzeugen möchte, wie die Heilung ist, da haben wir einen kritischen Menschen mal hier gehabt, vor gar nicht so langer Zeit. Und der Fernsehsender Sat.1 hat dann so jemand hier eingeschleust in unsere Mitte und ob das alles echt ist. Und bei diesem Mann war alles echt. Er ging nachher in Charité, ließ sich untersuchen und der Professor sagt, es ist alles in Ordnung. Das gibt sowas. Also auch wenn es emotionell ist, aber die meisten Krankheiten sind psychosomatisch sowieso. Also, und Gott berührt die Menschen. Und der kam nach Hause und sagte, ich spinne. Am nächsten Tag geht er ins Geschäft ohne Schmerzen. Also sowas gibt es und das ist eine gute Werbung für uns, die beste Reklame, die es gibt. Dieser Spot da von Sat.1, könnt ihr es angucken, hier auf den Einladungszettel ist die Adresse drauf oder die Nummer, dass ihr da in YouTube hinein könnt. Also lebe furchtlos. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Angst ist einer der Plagen unserer Zeit und war schon immer eigentlich. Im Mittelalter haben die Leute Angst vor der Hölle gehabt und dann Angst vor der Pest, Angst vor allen möglichen Seuchen. Wir Menschen haben Angst. Da muss nur irgendwo ein Gerücht aufkommen und in der Welt wird der Mensch sofort von Angst regiert. Es kommt eine Flut. Also. Oder eine Katastrophe, welcher Art auch immer. Wir haben gestern von Erschütterungen gesprochen. Den Leuten wird bange auf dieser Welt werden. Viele Menschen sind nur aus Angst zusammengesetzt. Wenn ich genau manche untersuche oder so mit Leuten spreche, die sind aus reiner Angst zusammengesetzt. Alles nur Angst. Von früh bis abends leben sie aus der Angst. Angst ist der größte Feind vom Erfolg, vom glücklichen Leben. Harald Juncker hat nach eigenen Angaben und Aussagen hat gesagt, ich habe immer Angst vor Versagen. Deshalb hat er auch gesoffen. Angst vor Versagen. Verstehst du? Und das ist, warum viele Leute trinken, zu Drogen greifen oder wo auch immer, zu Tabletten. Angst vor Versagen. Er war ein toller Schauspieler und hat gut seine Rollen gespielt, aber Angst vor Versagen. Das ist eine große Angst. Angst vor Ablehnung. Das haben die meisten Leute. Du wirst nicht mehr gegrüßt, wirst nicht mehr angenommen, nicht mehr geliebt. Und was tun die Leute aus Angst vor Ablehnung? Angst vor Kritik. Weißt du, viele Leute würden ganz anders leben, aber sie haben Angst vor der eigenen Zivilcourage. Was denken die Leute von mir? Und der Teufel versteht uns mit Angst zu besetzen. Schrecken und so weiter, das wuchert dann in unserem Gehirn wie das Unkraut. Angst ist ein Herrschaftsinstrument. Die Mächtigen, die Tyrannen bedienen sich ihrer und versuchen mit Angst, dich zu drücken, zu quälen. Angst, dass du ins Gefängnis kommst, wegen diesen und so weiter Vorgängen, wenn du ja nicht so machst und so weiter. Mit Angst wird man manipuliert. In der Endzeit werden die Menschen vor Angst sogar sterben wollen und nicht sterben können. Steht in der Offenbarung. In der Endzeit werden also die Ängste sich noch komprimieren und verdichten, weil die Menschen nicht wissen werden, wo kommt das alles her? Wo kommt die ganze Flut her? Warum regnet es so saftig in Tschechien oder wo auch immer in Österreich, in den Bergen? Woher kommt das ganze Unwetter? Woher kommen die Katastrophen? Wer verursacht? Die Menschen, weil sie es nicht wissen, dass Gott dahinter steht, dass Gott es zulässt oder dass Satan dahinter ist, werden sie suchen, wo kommt das her? Aus Angst. Wer verursacht das alles? Wie sind die Zusammenhänge? Der Mensch hat keine Ahnung, dass wir ja in der Endzeit leben, dass die Erde veraltet und so weiter. Und niemand hat sie gewarnt, niemand hat sie aufgeklärt. Und Angst kommt aus Unwissenheit. Wenn du irgendwo verreist in ein neues Land, kennst die Leute nicht, weißt nicht, wer dich empfängt, wer dich abholt am Flughafen oder wo auch immer, du hast Angst. Aber wenn du weißt, da erwartet mich jemand, dort kenne ich jemand und dort bin ich zu Hause, dort werde ich geborgen, dort werde ich also nicht verloren gehen, dann wirst du keine Angst haben vom Flug und gar nichts. Aber so zitterst du, wie wird das morgen weitergehen, weil du das morgen nicht in der Hand hast. Angst ist das Gegenteil vom Glauben. Man hat Angst, weil man keinen Halt hat, keinen Anker hat, keinen festen Punkt hat in seinem Leben, weil man weiß nicht, was steckt dahinter, was ist die Ursache, was ist der Grund. Angst sind eigentlich nutzlose Emotionen. Mark Twain hat einmal gesagt, das meiste, wovor ich gefürchtet habe, ist gar nicht eingetroffen. Das meiste, wovor ich mich gefürchtet habe, ist gar nicht eingetroffen. Und sei mal ehrlich, Viele Dinge, vor denen du dich gefürchtet hast, ist gar nicht eingetroffen. Jeder Gedanke, der an dich herantritt, ist entweder dir dienlich oder dir destruktiv. Jeder Gedanke. Und jetzt kommt es darauf an, wie nimmst du das auf? Und du selbst kannst dann aussuchen. Entweder nimmst du den Gedanken und lässt ein und gibst dich dem Gedanken hin und pflegst und fütterst diesen Gedanken, versuchst zu nähren. Und wenn du dich hingibst, den Angstgedanken, dann denkt die Angst, das ist ein Befehl für mich, ich muss dich noch mehr ängstigen. Lauf und du rennst. In der Bibel heißt es einmal, der Gottlose rennt und niemand jagt ihn. Der Gottlose rennt und niemand jagt ihn. Es unterscheidet sich zwischen Gut und Böse, der Mensch, und das Herz ist nur ein stiller Zuhörer. Und was hat er gesagt? Was ist da? Und ich werde dann einige Punkte ansprechen, was uns wirklich manchmal Angst bereitet und wie wir denn die Angst in den Griff bekommen vom Wort Gottes her. Also mit der Hilfe des Heiligen Geistes. So, der Mensch lässt sich von seinen Gedanken beeindrucken, ob sie gut oder schlecht sind dahingestellt. Er hat sie nicht geprüft, weiß nicht, wer steht dahinter. Und er ist vielleicht fasziniert. Ja, tatsächlich, guck mal, jetzt ist das passiert und das passiert und so weiter. Es kommt es immer näher auf mich zu. Der Mensch ist ja immer noch so ein Steinzeitmensch, wohnt in Höhlen und muss sich verteidigen. Weiß nicht, wie geht's mit uns weiter, wie überleben wir? Kampf um unsere Existenz, wer bezahlt die Rente? Angst ist eine der Waffen Satans, weißt du, um dich klein zu halten, dich schwach zu halten, dich gefügig und gehorsam zu machen. Das ist also, wozu die Angst dient. Und die Botschaft Gottes, die Botschaft, die ich hier verkündige und verkündigen möchte, ist eigentlich, fürchte dich nicht. Jesus immer wieder, wenn Engel kamen oder wenn Gott sich offenbarte, immer wieder dieser Satz, fürchte dich nicht. Sobald etwas Übernatürliches geschah und Gott dabei im Spiel war, hat Gott den Menschen gesagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht vor den Feinden, fürchte dich nicht vor der Pest. Psalm 91, der Gerechte, der mit Gott lebt und wandelt und so weiter, der fürchtet sich. Wenn 10.000 auf der Seite fallen und 100.000 auf der Seite fallen, er fürchtet sich nicht. Wenn du einen festen Punkt hast in deinem Leben, lebst du angstfrei. Immer wieder, wenn Gott oder Engel Menschen begegneten, immer wieder dieser Gruß, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Auch Weihnachten, als Jesus geboren wurde und dieses Licht die Hirten umleuchtete. Wir kennen ja aus der Weihnachtsgeschichte. Und die Hirten dann zuriefen, fürchtet euch nicht, euch ist heute ein großes Erbarmen widerfahren, eine große Freude, euch ist heute der Heiland geboren. Der Teufel möchte uns immer Angst einjagen und den Menschen einreden, ihr müsst vor Gott Angst haben. Geschwister, und das ist da, wo ich jetzt anfangen möchte. Du musst vor Gott als Kind Gottes jetzt im 20. Jahrhundert keine Angst haben. Jesus hat gesiegt, Jesus hat uns mit Gott versöhnt und ich muss vor Gott nicht mehr Angst haben. Ich kann mit Gott aber, lieber Vater, reden. Daddy, Papi, zu Gott sagen. Ich muss also nicht mehr mich fürchten, denn Gott ist nicht mehr dieser brutale, blutdrünstige Gott. Nein, er ist der barmherzige, gnädige und langmütige Gott. Das ist Gott heute durch Jesus Christus. Gottes Furcht ist also nicht Angst vor Gott haben, sondern nur Respekt vor Gott haben. Ihn als Majestät ansehen, das ist Gottes Furcht. Du musst Angst haben vor Gott, wenn der dich erwischt. Weißt, Gott ist nicht Polizist, Gott ist nicht Staatsanwalt. Der Teufel ist der Staatsanwalt, der uns immer ständig verklagt, der Ankläger. Das Gesetz, auch die 10 Gebote, da hast du wieder schon ein Gebot übertreten. Das sind die Ankläger, die klagen uns ständig permanent an. Gott sagt, fürchte dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Toll. Wer Gott fürchtet, der fürchtet sich vor gar nichts mehr. Der hat keine Angst vom Leben, vor seiner Existenz. Weißt du, denn Gott tut uns Menschen nichts Böses. Glaub nicht der Lüge Satans. Gott tut den Menschen nichts Böses. Satan ist es, der die Menschen quält und plagt. Gott liebt die Menschen, er gab für die Menschen seinen Sohn. Vor den Menschen muss auch Gott nicht Angst haben. Also da ist gar keine Angst, Gott fürchtet auch den Menschen nicht. Was können die Menschen Gott tun? Konnte Lenin, Marx oder Stalin oder Mao Zedong, konnten die Gott vom Thron stürzen? Bis heute noch nicht. Weißt du, Gott hätte, wenn Gott vor uns Menschen Angst gehabt hätte, hätte Gott uns seinen Sohn nicht anvertraut, dieses Baby, Jesus. Aber er hat keine Angst vor uns gehabt. Also, der Mensch kann Gott nie was Böses antun. Er ist dazu gar nicht fähig, Nummer eins. Aber dann, Gott wird das auch gar nicht zulassen, also ihm was Böses anzutun. Und Gott tut auch den Menschen nichts Böses, denn er hat den Menschen nach seinem Bild geschaffen und er will das Beste für uns Menschen, und zwar von morgens früh bis abends spät. Er gibt uns Speise zu unserer Zeit, er hat alles wunderbar eingefädelt und eingeordnet, und es müsste ein dummer Gott sein, Es müsste für mich ein dummer Gott sein, der seine Hände Werk zerstört, die Menschen vernichtet, die Menschen ruiniert, die Menschen kaputt macht, seine Schöpfung kaputt macht. Die Menschen sind es, die voller Habgier alles kaputt machen, alle Regenwälder, die ganzen Regenwälder abholzen, die Natur zerstören und dergleichen. Gott tut den Menschen nur Gutes. Er will die Menschheit erhalten und die Welt erhalten, das Leben erhalten. Der Teufel ist ein Lügner. Bismarck hat einmal gesagt, und es wäre schön, dass wir noch Leute hätten, so wie Bismarck, in unserem deutschen Volk, Politiker wie Bismarck. Bismarck sagte, wir Deutsche, wir fürchten Gott und sonst niemand auf der Welt. Finde ich toll. Weißt du, wenn wir Gott fürchten, dann fürchtet sich die ganze Welt vor uns, made in Germany. Das war damals aus der Zeit von Bismarck. Wenn du Gott fürchtest, dann werden die Leute, deine Feinde, Angst vor dir kriegen, weil du hast jemand auf deiner Seite, du bist nicht allein. Du bist im Bund mit einem mächtigen, gewaltigen Gott. Denk nicht, dass Gott böse ist und Gott Böses einem will und so weiter. Nein, Gott ist Liebe, haben wir gesungen. Gott ist die Liebe. Gott ist Liebe. Nicht nur die Liebe, sondern Gott ist einfach Liebe. Die kannst vergessen. Du musst vor Gott also keine Angst haben. Er hat dich gewollt. Er hat dich sogar wunderbar zubereitet im Mutterleib. Auch wenn deine Mutter, dein Vater dich nicht gewollt haben, Gott hat dich gewollt. Kannst du da Amen sagen? Das ist doch toll, finde ich. Wunderbar. Er ist dein Vater und deine Mutter. Das ist Gott, Gott der Liebe. Du musst also dich vor Gott nicht in Panik bringen lassen. Gottesfurcht. Leute, wir müssen Angst haben. Gott ist ein heiliger Gott, ein verzehrend Feuer. Wer kann vor ihm bestehen? Das ist im Alten Testament gewesen. Im Neuen Testament haben wir einen christlichen Gott. Jesus Christus hat uns mit Gott versöhnt. Und wir haben noch dazu den Heiligen Geist. Gott in uns. Da müsste Gott in uns explodieren und kaputt gehen. Nein, Gott in uns. Er ist mein Aber, mein Vater. Und der Heilige Geist gibt meinem Geist Zeugnis. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin im Buch des Lebens eingetragen. Wer und was kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Hohes, tiefes, vergangenes, gegenwärtiges, zukünftiges. In 1. Johannes 4, Vers 18, da heißt es, Furcht ist nicht in der Liebe Gottes meine ich. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Das schreibt Johannes. Wenn du dich voll Gott hingibst, kann die Welt neben dir links und rechts zusammenbrechen. Du musst nicht verzagen und verzweifeln. Angst ist eine Verstandessache. Entweder verstehst du Gott und fürchtest Gott und liebst Gott und dienst Gott und bist für Gott, dann hast du keine Angst. Angst ist nichts anderes als Ergebnis der Unsicherheit. Bin ich Kind Gottes? Bin ich nicht Kind Gottes? Bin ich in seiner Hand? Bin ich nicht in seiner Hand? Und da fängst du an, die Knöpfe abzuzählen. Jesus sagt, siehe, ich bin alle Tage bei euch, bis an der Weltende. Angst ist also eine Sache der Unwissenheit. Und Unwissenheit verschlimmert die Sache noch mehr. Je weniger du weißt über Gott, desto schlimmer ist deine Situation. Angst macht alles kompliziert. Da lässt du alles liegen und fließt. Je weniger ein Mensch weiß, desto unsicherer ist er, desto verzweifelter ist er, desto mehr Angst hat er. Je unsicherer er ist, deshalb, du solltest zu der Heilsgewissheit durchkommen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, kann alles links und rechts zusammenbrechen. Dann überlebst du alles, alle Krisen, alle Katastrophen. Unwissenheit vergrößert und verschlimmert deine Situation, dein Problem. Und Angst wird zur Krankheit. Angst wird zur Krankheit. Die Angst überträgt sich auch dann sogar auf die anderen Menschen, auf die Tiere. Wenn du Angst hast, hat dein Hund, dein Kanarienvogel und deine Katze, und was weiß ich, deine Wühlmaus, Angst. Da fürchtest du dich, verzweifelst. Die spüren, hier ist etwas, Angst. Angst überträgt sich. Und Hiob sagt, was ich befürchtet habe, das ist eingetroffen. Der Hiob hätte sich viel ersparen können. Wir Menschen können uns viel ersparen, wenn wir nicht der Angst Raum geben. Gib dem Argen keinen Raum, steht es in meiner Bibel. Was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Und er hat Angst gehabt, meine Kinder, meine Buben, die sind Lausbuben, wenn die eine Fete machen, da geht es bestimmt nicht mit sauberen Sachen zu. Ich bringe vorsorglich ein Versöhnungsopfer für den Herrn. Und er bringt ein Versöhnungsopfer für den Herrn. Aber weißt du, das Opfer hat der Teufel gefressen und nicht der Herr. Gott hat keinen Befehl gegeben, bring mir ein Opfer für deine Kinder. Deine Kinder gehören zu dir, die sind Gesegnete. So, und es bringt vorsorglich noch ein Opfer für seine Buben. Und das rief den Teufel auf den Plan. Wir rufen manchmal durch blöde, fromme, religiöse Aktivitäten den Teufel auf den Plan. Wir müssen beten, Geschwister, der Herr kommt bald. Nein, Wir müssen nicht beten, der Herr kommt. Also wenn er kommt, kommt er, dann ist er da und so weiter. Als wir noch auf der Bibelschule waren, wir haben aus Bethlehem jemand auf der Schule gehabt, und ein Araber, und da war so ein sentimentaler Mensch. Plötzlich hat er einen Traum gehabt, der Herr kommt runter, nachts um 2 Uhr klopft an die Türen: Geschwister, wir müssen in den Keller gehen und beten, unser Herr Jesus kommt bald. Und der Herr hat zu mir gesagt, der Herr kommt bald. Und er hat gesagt, und dann, manche haben geglaubt und sind runtergegangen und haben gebetet, aber ich bin im Bett geblieben. Und der Herr Jesus ist nicht gekommen. Weißt du, wir müssen aufhören mit frommen religiösen Spinnereien, das ruft den Teufel auf den Plan. Die Nacht ist zum Schlafen da und nichts irgendwas anderem. Wenn du nicht schlafen kannst, dann bete, dann singe. Das kannst du machen, immer. Aber nicht, dass wir gleich große Alarmsachen schlagen und so weiter und rufen den Teufel hier auf den Plan. Hiob rief den Teufel auf den Plan. Und dann kommt der Teufel: Hast du den Hiob gesehen? Hast du den Hiob gesehen? Lies mal. Angst ist eine Willenssache, eine reine Willenssache. Angst ist ein Alarmzeichen in deinem Inneren. Du hast dich von Gott entfernt oder bist nicht auf dem Weg des Herrn, was auch immer. Angst verbreitet Unruhe bei dir selbst und ist etwas, was Unsicherheit verbreitet. Ja, ist der Herr wirklich da? Liebt der Herr meine Kinder? In meiner Bibel heißt es: Glaube an den Herrn Jesus Christus, du und dein ganzes Haus wird selig werden. Da brauchst du gar nicht viel. Weißt du, da brauchst du nicht, jetzt muss ich mich anstrengen. Nein, du musst nur an Jesus Christus glauben, du und dein ganzes Haus, ihr werdet gerettet. Du musst keine Angst haben. Und nachher komme ich auf eine Geschichte zu sprechen, wo Paulus auf dem Schiff ist. Alle, die mit ihm mitfahren, die werden gerettet. 276 Seelen. Der ganze Anhang. Alle, die auf dem Schiff sind. Du musst also nicht Angst haben, und der Teufel benutzt und Gott, und der Teufel schüttelt und rüttelt an deine Familie, wenn du anfängst, für deinen Bub zu beten, für deine Tochter zu beten, für deinen Enkel zu beten. Du solltest Gott danken und preisen. Ich weiß, die Verheißung gilt mir und meinen Kindern und meines Kindeskindern. Und so viele, wie der Herr noch hinzutun wird. Das sind die Schwiegersöhne, die Schwiegertöchter. Ich muss also nicht verzweifeln. Ich weiß, ich muss nur Gott dienen. Ich und mein Haus. Ich will dem Herrn dienen. So, Angst ist also Panik. Da dieser Gott Pan nimmt auf diese Flöte und bringt die Herden durcheinander. Das ist, dafür kommt Angst und Panik, das Wort Panik. Dann rennt man in die falsche Richtung. Weißt du, der Vaterlöwe, der Mann mit der großen Mähne, der geht nicht auf die Jagd. Der brüllt. Der brüllt. Jagen tun die Löwinnen. Und die stehen auf der anderen Seite vom Feld. Und weißt du, der Löwe brüllt hier und alle rennen Richtung, in die andere Richtung. Und die laufen den Löwen in die Arme. Und das ist, was der Teufel erreicht. Der brüllt, der macht Krach. Der bringt Ärger, Stress. Und alle rennen in die eine Richtung. Den Löwen in die Arme. Die jagen. Die erwarten die Beute. Angst ist nichts anderes wie die Treibjagd Satans. Weißt du, da diese Dackeln kommen da. Und die holen da die Häschen und das Rotwild und so weiter aus dem Gebüsch raus. Treibjagd ist nichts anderes wie Lärm machen, Krach machen, Aufregung. Und das ist, wie der Teufel arbeitet. Lebe furchtlos, ist mein Thema. Und der Teufel versucht, Angst zu machen. Zurzeit haben wir bei den Frauen, den jüngeren Frauen in unserer westlichen Gesellschaft diesen Juli-Effekt. Weißt du, da macht sie ihre Brüste weg und alle Frauen denken jetzt haben sie Krebs. Eigentlich jeder Mensch hat Krebs in sich. Jeder Mensch. Bei dem einen bricht es aus, bei dem anderen bricht es nicht aus. Jeder hat Zellen in sich, die nicht richtig sich entwickeln und wuchern und etc. Aber wenn du anfängst zu glauben, Und er sagt jetzt, ich lass sicherheitshalber meine Brust amputieren. Weil meine Mutter und Großmutter und alle, diese Gene habe ich, weißt du, du glaubst gar nicht, welche Gene du alles noch in dir hast. Vergiss es. Wenn du dem nachgehen würdest, wenn man dein Blut untersuchen würde, dein DNA, da würde man alle möglichen Sachen feststellen, was alles noch in dir drinsteckt. Aber, weißt du, wir können diese Dinge unterdrücken oder wir können diese Dinge füttern und explodieren lassen und wuchern lassen. Wer Jesus im Herzen hat, der hat keine Angst, weder vor Gott, noch vor dem Teufel, noch vor den Dämonen, noch vor Krankheiten, noch vor sonst was. Vor dem müssen die Feinde Angst haben, wenn du Gott im Herzen hast, wenn du Jesus im Herzen hast. Mit Jesus bist du in der Überlegenheit, was es auch immer ist. Das mag sein, dass diese Dinge passieren, dass das in deiner Sippe drinsteckt, dass schon so viele an Krebs in deiner Sippe gestorben sind. Aber warum musst du das und es wird dich nicht treffen, wenn 1000 auf der Seite und 10.000 auf der anderen Seite treffen. Warum muss ausgerechnet mich treffen? Hat Gott nicht gesagt, ich bin dein Schild, dein Schirm, dein Schutz? Der vor niemand Angst hat, dem kann auch niemand was schaden. Weißt du, diese Dinge sind da, aber das wird unterdrückt. Das Böse, das Negative muss unterdrückt werden. Der Arge muss unterdrückt werden. Satan muss unterdrückt werden und zum Schweigen gebracht werden. Und wir haben die Autorität. Wir können natürlich zulassen, dass der Teufel mit uns Fußball spielt. Solange wir Glauben an Gott haben, kann uns niemand was zusetzen. Denn wir wissen, der Stärkere ist bei uns. Gott, der Allmächtige. Wir jagen und nicht wir werden gejagt. Es ist ein großer Unterschied. Wir Deutsche, Bismarck und so weiter, in der Zeit, wo die Menschen an Gott glaubten, die jagten, die lebten, die entwickelten sich, die explodierten, die entfalten sich. Und ich bin hier und ich möchte einfach eine gute Nachricht verkündigen und einfach sagen, Gott ist groß, Gott ist mächtig, Gott ist herrlich, Gott ist heilig. Gott vollbringt Wunder auch heute noch. Und selbst wenn etwas verfahren wird in deinem und meinem Leben, Gott bringt die Sache aus dem Karren aus dem Dreck wieder raus. Gott hat uns nicht gesandt, zu richten und zu verdammen und uns selbst zu verdammen, denn wir selbst verdammen uns. Mit deinen Worten wirst du verdammt oder selig gesprochen, was du sagst. Also, wir sind nicht da, um Leuten Angst einzureden. Die Welt ist voller Angst. Wir haben Angst. Aber Jesus sagt, fürchtet euch nicht, ich habe die Welt überwunden, was es auch immer heißt. Weißt du, wir sind nicht mehr da, um Leuten die Strafe anzurufen, pass auf, der Herrgott sieht dich. Und ich weiß, früher hat man mit der Hölle den Leuten gedroht, du kommst ins Fegefeuer womöglich noch. Gott hat uns gesandt, Rettung zu verkündigen, Heilung zu verkündigen, Lösung der Dinge zu verkündigen, Menschen Gott vertrauen, einzuimpfen, traue deinem Herrn, zweifle nicht, schau auch nach oben, auch wenn die Welt jetzt untergehen mag. Gott kann von oben eingreifen, hat schon so viele Wunder getan, warum soll das bei dir kein Wunder tun? Gott vertrauen gibt einem Selbstvertrauen. Weißt du, Gottvertrauen nimmt einem die Furcht vom Leben, die Furcht vor der Ewigkeit, die Furcht vor dem Tod. Es gibt Halt und Sicherheit, egal auch in jeder Lebenslage. Der Glaube an Jesus Christus. Jesus sagt, wenn du glaubst, du wirst leben, obgleich du sterben würdest. Obgleich du sterben würdest. Gott fordert uns nicht auf zum blinden Gehorsam. Er fordert, weißt du, das ist die eine Sache. Ja, du hast Gott nicht gehorcht. Vergiss es, Gott fordert uns nicht auf zum Gehorsam. Gott fordert uns auf, das Neue Testament meine ich insbesondere, liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus allen deinen Gemütskräften. Und weißt du, wenn du Gott liebst, dann machst du alles gerne, mit Freuden, mit Begeisterung. Deshalb, das Gehorchen kommt von selber. Da musst du nicht Gott gehorchen. Weißt du, ein Kind, das den Vater liebt und der Vater das Kind liebt, das macht gerne. Das macht gerne, da muss man nicht, du musst mir gehorchen. Der Herr fordert keinen Gehorsam, so wie es im Alten Testament, bring mir Opfer. Wer Gott liebt, der ist kreativ, der lebt nicht in Furcht und so weiter. Ja, der lebt nicht in der Angst, ja, ich werde was falsch machen. Und was ist dann, wenn ich was falsch mache? Der Mensch, der mit Jesus lebt, wird viele Fehler machen. Schau unseren lieben Petrus an. Wie viele Dummheiten hat der Mann gemacht? Weißt du, Herr, wenn du bist, ich gehe mit dir auf dem Wasser. Und dann kommt eine große Welle, geht er unter. Verstehst du? Hat keinen Glauben gehabt wieder. Hat Jesus ihn geschimpft? Armer Petrus, du tust mir leid. Nein, wieder Hand genommen, an die Hand genommen und wieder hochgezogen. Und wir lernen durch Fehler, Geschwister. Das ist, wie wir unser Leben entwickeln und heiligen und so weiter. Wir lernen durch Fehler. Wir lernen durch Fehler. Und du kannst nicht genug Fehler machen. Wenn du heilig werden willst, der Heiligung nachjagen willst, wirst du Fehler machen und danke Gott für die Fehler. Aus den Fehlern wirst du klug. Und du kannst gar nicht so viel Fehler machen, was Gott erlaubt. So, da ist der Teufel, der versucht dich anzuklagen und zu sagen, guck mal, du hast wieder das Gesetz nicht gehalten, du hast wieder dich nicht beherrscht, du hast wieder dich nicht in Kontrolle gehabt. Wer mit Jesus lebt, lebt ein furchtloses Leben, auch wenn die Stürme kommen. Guck mal, der Herr Jesus ist im Boot. Was macht der Herr Jesus? Er schläft. Der weiß, der Vater wacht über mich. Mein Vater wird nicht zulassen, dass ich hier ersaufe. Ja, aber die Jünger, wir ruderten, wir kämpften. Meister, sie ist nicht wie verderben. Dann sagt er, oh ihr Kleingläubigen. Und das ist, wo Furcht kommt, aus dem Kleinglauben. Nicht aus dem großen Glauben, aus dem Kleinglauben kommt die Furcht. Oh ihr Kleingläubigen, wo ist denn euer Glaube? In der Hosentasche, ha? Oder im Koffer? Der Glaube war im Boot. Jesus sagt, glaube an mich und glaube an Gott. Weißt du, wer an Jesus und mit Jesus lebt und wandelt, da kann Chaos links und rechts geschehen. Der fürchtet sich nicht. Weißt du, da stirbt doch der Lazarus. Und was sagt der Herr Jesus? Der schläft. Der schläft. Der sieht es gar nicht so dramatisch. Wenn du an Gott glaubst, siehst du die Dinge des Lebens, des Alltags nicht dramatisch. Oder gibt ihnen zu essen, wir haben kein Geld. Ja, was habt ihr denn überhaupt? 5 Brote und 2 Fische. Und guck mal, was Jesus aus diesen 5 Broten und 2 Fischen gemacht hat. Du musst nicht deine Begrenztheit sehen. Sieh die Unbegrenztheit Gottes. Auch wenn du manchmal nicht weiter weißt. Er weiß es, wie es weitergehen soll und was da passiert. Der Glaubende weiß, meine Zukunft ist in der Hand Gottes. Das ist der Glaubende, der fürchtet sich nicht. Gott hat alles unter Kontrolle. Er hat das erste und das letzte Wort. Und die anderen können schwätzen, so viel sie wollen, erzählen, was sie wollen. Gott hat das letzte Wort. Du, das ist großartig, wenn du weißt, mein Gott hat das letzte Wort. Mein Gott hat das letzte Wort. Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Gott hat uns nicht gesandt, die Leute in Schwierigkeiten zu bringen, sondern die Leute zu ermutigen. Glaube an den Herrn, den Armen wird das Evangelium gepredigt. Gefangenen die Freiheit. Wir dürfen die Menschen ermutigen. Lebe furchtlos, lebe angstfrei. Du hast Angst. Das ist normal. Und es wäre nicht normal, wenn du keine Angst hättest. Aber du darfst die Angst Gott abgeben. Deine Ängste, die darfst du Gott abgeben. Meister, sie ist nicht wie Verderben. Der Teufel entmutigt die Menschen, jagt ihnen Ängste ein, weil sie malt ihnen ein falsches Gottesbild. Gott hat dich verlassen, Gott hat dich aufgegeben, Gott hat dich nicht lieb, Gott kümmert sich nicht um dich. Er ist vielleicht ausgewandert, kümmert sich um Israel jetzt nicht mehr um dich und jetzt kümmert sich um die Amerikaner, dann über die Chinesen. Nein, Gott ist dein Gott. Er ist für dich da. Ist Gott für mich? Wer und was kann gegen mich sein? Weißt du, und er malt dann uns die Probleme groß vor Augen. Der Teufel ist so ein Künstler. Er vergrößert immer die Probleme. Typisch. Und wir als Prediger müssen immer versuchen, die Leute runterzuholen und die Probleme zu verkleinern. Fürchte dich nicht, komm, nimm nicht so ernst. Mach das nicht so dramatisch. Wir kommen schon raus irgendwie. Wir machen halt Stopp und wir überlegen uns, wie geht es weiter. Der Teufel vergrößert die Probleme. Und wir versuchen mit der Hilfe Gottes und der Hilfe des Heiligen Geistes die Probleme zu verkleinern. Ach, es geht alles vorbei. Es geht alles vorbei. Wir verdrängen die Probleme nicht, aber wir wissen, wenn die Hand Gottes über unser Leben kommt, wenn Gott die Dinge in die Hände nimmt, es wird was werden draus. Meister, wir konnten nicht die Dämonen austreiben, mach du das. Und wir sehen, was dann Jesus alles gemacht hat. Wir wissen, mit Gottes Hilfe, mit Gottes Kraft schaffen wir es. Und wir haben von Gott den Geist des Überwindens bekommen, den Geist des Sieges. Und jeder Wiedergeborene, jedes Kind Gottes, jeder, der weiß, mein Heiland hat mir die Sünden vergeben, ich bin Kind Gottes, bin erlöst, mein Name steht im Buch des Lebens, ist zum Überwinder geboren. Und zwar, wen überwindet er? Den Teufel und seine ganzen Machwerke. Und Jesus ist gekommen, die Werke Satans zu zerstören. Und einer der Werke Satans ist Panikmache, Angstmache. Das ist eines der Werke Satans. Und du sollst über die Dinge Satans stehen und ein übernatürliches Leben führen. Das heißt, nicht auf das Natürliche schauen. Das Natürliche vergeht. Aber das Übernatürliche, das Ewige, das Göttliche, das Bleibende. So, du brauchst eine ganz andere Sichtweise. Und das kriegst du vom Evangelium, vom Wort Gottes hier. Gott ist auf dem Plan, Gott regiert, Gott hat das Sagen. Er hat das letzte Wort. Ich bin A und O, Alpha und Omega. Ich bin alles. Und wenn du das weißt, Gott ist alles. Gott war am Anfang und Gott ist am Ende. Und es wird der Tag kommen und Gott wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Es wird kein Leid mehr sein, kein Schmerz mehr sein, so steht es in der Offenbarung, und kein Geschrei mehr sein. Es wird keine Nacht mehr geben und die Sonne wird nicht mehr einen verbrennen und du wirst nicht erfrieren und was auch immer ist. Die ganzen Klimakatastrophen, die ganzen Ängste vor der Klimakatastrophe. Wie viele Eiszeiten hast du schon erlebt? Wie viele Atomkriege hast du schon erlebt? Wie viel Katastrophen, große, riesige Naturkatastrophen hast du schon erlebt? Du bist vielleicht aus dem Bett gefallen, aber nicht mehr. Verstehst du, wenn man genau nachfragt, bist du schon in einem großen Erdbeben irgendwo verschüttet gewesen? Es gibt solche Leute, gewiss, im Krieg, in Bombennächten. Aber guck mal, der Allgemeine, das Groß der Leute hat das alles gar nicht erlebt. Aber wir haben Angst, weil irgendjemand uns diese Angst eingebläut und eingeredet hat. Wir sollten die Ängste aushungern lassen, was es auch immer ist, keine neue Nahrung geben. Und es von unserer Information und Zuhören und unserer Hingabe hängt alles ab. Wir dürfen also die Ängste nicht füttern. Oder dass wir groß dagegen anbeten und sagen, im Namen Jesu, die ganze geistliche Kriegsführung geht in diese Richtung. Wir beten dagegen und je mehr du dagegen betest und kämpfst dagegen, desto schlimmer wird die Sache. Konfuzius. Also du solltest nicht ankämpfen gegen die Sache, sondern einfach ignorieren. Und je mehr du ignorierst, ignorieren ist eine starke Waffe. Du sagst ja, wir sind doch nicht blöd. Aber du bist blöd, wenn du die Sache hinnimmst und die Sache verschlimmerst und die Sache vergrößerst, dann bist du der Gejagte. Aber nimm das nicht ernst. Leute, rutschen mit dem Puckel runter. Die Welt geht weiter. Gibt es noch schlimmere Sachen als dies? So, nimm die Dinge nicht so wichtig. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. So heißt es in der Bibel. Schlimmer als der Krebs ist die Angst vor dem Krebs. Schlimmer als der Krebs ist die Angst vor dem Krebs, was es auch immer ist. Wenn du von der Angst geheilt wirst, dann wirst du deinen Krebs überwinden. Du wirst die Tumore überwinden. Du wirst alles überwinden, wenn du einmal die Angst davor überwunden hast. Augen zumachen, fünften Gang reinlegen, Gas geben und durch. Und nicht in Panik geraten. Weißt du, der Teufel möchte dich in Angst versetzen. Durch musst du so oder so. Krebs ist ja nur ein Zellklumpen. Was ist Krebs eigentlich? Nur ein Zellklumpen. Bisschen wild gewachsen, selbst entwickelt, nicht mehr nach dem Körper gegangen und so weiter. Aber wenn du dieses Ding nicht mehr ernährst und einfach sagst, Lob und Dank, preis dem Herrn und den Doktor rufst und sagst, bitte schneiden Sie mir raus. Und du musst die Dinge entfernen. Den Zahn ziehen, was es auch immer ist, einfach sich nicht damit abgeben. Ich will damit nichts zu tun haben. Krebs ist eine Fehlentwicklung der Zelle, nichts anderes. Es ist etwas verdächtig. Könnte ich was haben? Und du wirst haben. Was ich befürchtet habe, das kriege ich. Also du weißt, man verdächtigt etwas, man nimmt einen Gedanken auf und dann spinnt diesen Gedanken weiter und es wird der Knäuel größer und größer und größer und so weiter. Und das ganz, ganz schlimm ist das, dann wenn dann die Ärzte kommen und sagen, wissen Sie, man kann doch gar nicht sagen, was da dran ist. Also wir können nicht sagen. Und dann denkst du, da muss was ganz Schlimmes sein, der kann das gar nicht sagen. Der weiß das bloß nicht. Und da sagt man, kann noch nichts sagen hier. Und da geratest du in Panik. Sind böse Zellen, sind Dämonen, sind Auswirkungen, Ablagerungen, Verkalkungen, weiter nichts. Böse Gedanken, die sich irgendwo festgesetzt haben und die fangen irgendwo an. Und wir müssen also die Fassung bewahren. Also ich habe Lymphdrüsenkrebs oder Geschwüre bekommen. Ich habe, weil ich so viel mit Leuten zu tun habe, die Krebs haben, habe ich gedacht, ich muss ein schlaues Buch mit besorgen. Ich habe ja nicht Medizin studiert, nur Theologie. Und da muss ich mich schlau machen mit den ganzen Sachen. Zwei Bücher, 70 D-Mark haben die damals gekostet, die beiden Bücher. Und ich lese und studiere und unterstreiche und so weiter. Was sind die Erkennungszeichen von dem und dem und dem? Dann denke ich, ich muss bei mir selber untersuchen. Denke ich. Um Himmels Willen, ich hab einen Knoten, das ist ganz hart. Und hier ist das auch sehr hart. Und es wurde schlimmer und schlimmer. Dann rufe ich sogar die Älteste, lasse ich mich mit Öl salben. Ich habe Krebsgeschwister und bin ein junger Mann mit vielleicht 30 Jahren. Und tatsächlich ist wochenlang nicht weggegangen. Ich denke, was ist das? Wie ist das gekommen? Wie ist das passiert? Und wie werde ich das los? Und ich bin nicht losgeworden. Ich habe schon zu meiner Familie gesagt, Leute, ich werde bald sterben. Ich habe Krebs, das streut wahrscheinlich im ganzen Körper, weil ich links und rechts habe. Ich muss operiert werden. Zum Arzt habe ich Angst gehabt. Wenn ich dann zum Arzt gehe, werde er mich gar nicht mehr rauslassen. Der wird mich gleich behalten. Und dann habe ich gebetet, lieber Gott, kannst du mir nicht helfen? Ich möchte noch dein Wort predigen. Ich will noch alt werden. Du hast mir Verheißung gegeben, ich werde noch alt und werde dein Wort noch predigen. Und jetzt inmitten drin im Leben muss ich sterben. Ich habe dieses Krebsgeschwür. Dann hat Gott zu mir etwas gesagt, was mich schockiert hat und was mich gelehrt hat. Etwas, wo ich etwas entdeckt habe, für mich persönlich. Du kannst machen, was du willst. Johannes, seit wann hast du das? Seit wann weißt du, dass du da unter dem Arm solche Knollen hast? Ja, seit wann habe ich? Seitdem ich die Bücher gekauft habe. Seitdem ich die Bücher lese. Seitdem ich mit diesen Dingen beschäftige. Seitdem habe ich das. Oh Gott. Vergib mir, ich habe mich versündigt. Ja, aber was mache ich? Ich hätte die Bücher am liebsten wieder zurückgegeben, habe ich es bunt angemalt und meine Randnotizen gemacht. Und ich habe diese Bücher in den Müll geschmissen. Ich sage es euch, was ich gemacht habe. Ich habe diese Bücher in den Müll geworfen, so teuer wie sie waren. Und gar nicht mehr daran gedacht habe, lieber Gott, sterben muss ich so oder so jetzt, mir ist vollkommen egal, ich brauche die Bücher nicht mehr. Und nach ein paar Tagen teste ich, ist nichts mehr da. Da habe ich gesagt, preis dem Herrn. Weißt du musst nicht einmal beten, entferne das, was die Krankheit in dein Leben gebracht hat. Was die Ursache für diese Sache war. Wie du da in Kontakt gekommen bist mit diesem Fluch. Oder was das ausgelöst hat. Entferne das Übel, entferne die Sünde. Nicht nur, ich bekenne die Sünde, Jesus vergib mir diese Sünde. Damit wird niemand fertig werden. Das Bekennen ist eine Sache. Aber dann mit der Sünde brechen ist die andere Sache. Und als ich mit der Sünde gebrochen habe, und es ist in Müll, ich war sehr traurig, 70 D-Mark, ich bin kein Millionär. Aber die waren weg. Und meine Knollen waren weg. Leute, ich möchte nur Mut machen. Beschäftige dich nicht mit deiner Krankheit, beschäftige dich mehr mit deiner Gesundheit. Gesunde Ernährung, gesunder Schlaf, gesunder Lebensstil. Beschäftige dich mehr mit Gesundheit. Und da wird die Krankheit von selbst verschwinden. So. Mit positiven Gedanken, schönen Gedanken, mutigen Gedanken, aufbauenden Gedanken. Denk um. Das ist also Buße, was die Bibel von Buße spricht. Umdenken und umkehren. Umdenken und umkehren. Und nicht mehr sich damit außer groß auseinandersetzen. Die hast du und die wirst du mit ins Grab nehmen unter Umständen, aber du beschäftigst dich damit. Und deshalb, da heißt es immer wieder, wenn man Leute, die Krebs gehabt haben, er hat seinen Krebs überwunden, hört man manchmal im Fernsehen. Er hat es überwunden. Wie hat er es gemacht? Er hat wieder was unternommen oder sie was unternommen, wieder sich hingestellt, ich gehe wieder arbeiten, ich mache das. Also ich lieg nicht im Bett und warte jetzt auf die Todesstunde oder meine Entrückung, Beerdigung. Nein, ich unternehme etwas, ich tue etwas. Und in dem Augenblick, wo wir etwas tun, vergessen wir die Krankheit. Und wir füttern sie nicht mehr und wir gehen weiter. So, glaub nicht, dass du schutzlos bist. Der Heilige Geist ist da, Jesus ist da. Wir haben den Herrn, deshalb, wir müssen lernen, furchtlos zu leben. Wir Deutsche haben eine Spezialität, Problemfindung. Immer, wir suchen die Probleme. Wo liegen die Probleme? Wir haben einen richtigen Geist. Wir suchen die Probleme von morgens früh bis spät. Such nicht die Probleme, sondern such, wie du dich von den Problemen lösen kannst. Wie du die Probleme abhaken kannst. Einfach, lass es. Konzentriere dich nicht auf deine Probleme, sondern konzentriere dich auf Gott. Und in dem Moment, wo du dich auf Gott konzentrierst, hast du wieder keine Zeit mehr für die Dinge. Angst vergrößert das Problem, die Not, die Krankheit, den Krebs. Dein Immunsystem wird geschwächt. Je mehr du dich mit diesen negativen Dingen beschäftigst, desto mehr verlierst du an Power. Viele wissen gar nicht, das ist jetzt gerade eingetroffen, was ich befürchtet habe, vorgestern. Beschäftige dich mit guten Nachrichten und nicht mit negativen Nachrichten. Weißt du, nichts ist schlimmer als eine Diagnose, Krebs. Oder was weiß ich, sonst für Diagnosen. Kriegst du Angst, kannst nicht mehr schlafen. Und da musst du einfach das Wort Gottes wieder nehmen und sagen, Herr, dein Wort ist mein Licht auf meinem Weg. Und ob ich schon im finsteren Tal wandere, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stab und Stecken trösten mich, deine Führung und Leitung und so weiter. Dann nimm das Wort Gottes wieder und du brauchst andere Informationen, nicht die Diagnose. Die Diagnose kannst du behalten, die ist wichtig, die ist gut. Die ist nachher für den Doktor, für die Operation vielleicht gut und nötig. Aber jetzt nicht, dass du dich zermürbst. Und der Teufel möchte dich zermürben. Du bist das Negative. Trenn dich von dem Negativen, von den falschen Nachrichten und dann von den ganzen falschen Schlüssen, die dann nachher kommen. So. Also, naja, guck mal, das ist so einfach und passiert. Und dann kommst du zu falschen Ergebnissen, Resultaten. Dann kommt es zu einer falschen Einstellung in deinem Leben. Und dann auch eine ganze falsche Einstellung. Ich habe Krebs. Oh, ich werde zerfressen am lebendigen Leibe. Gottlose werden zerfressen am lebendigen Leibe, aber nicht das Gotteskind. Glaube kommt aus der Predigt, genauso wie Unglaube, kommt auch aus der Predigt. Beides kommt aus der Predigt, der Glaube und der Unglaube. Der Unglaube, wenn Menschen anfangen zu predigen und zu erzählen negative Sachen, Schwarzmalerei und so weiter. Beides kommt durch das Hören. Durch das Hören, nicht nur Leben und Tod liegt auf deiner Zunge, sondern in deinen Ohren steckt auch einiges drin. Und durch deine Ohren kommt was rein in dein Leben. Wir müssen das Wort Gottes predigen, was er sagt, was er uns verheißen hat, die Verheißungen Gottes hochhalten, die Taten Gottes rühmen. Und lasst uns aufhören, nach Problemen zu suchen, Angst zu haben, Fehler zu machen, zu übervorsichtig. Die meisten Leute sind nicht an ihren Problemen gestorben, sondern an Dingen, wo sie übervorsichtig sind. Da ist einer, der hat Mount Everest bestiegen, aber hat sein Genick sich gebrochen, als er über den Graben gesprungen ist zu Hause. Also, das Höchste, das können wir leisten. Da sind wir getrimmt, aber so Kleinigkeiten, achte auf die Kleinigkeiten. Die kleinen Füchse sind es, die den Weinberg verderben. Lebe furchtlos. Furcht ist ein Gefühl, das im Kopf entsteht und wächst wie Unkraut. Und Furcht gedeiht. Höre nicht jeden Mist, glaub nicht jeden Mist, nimm nicht jeden Mist an. Jesaja 51, Vers 46, das ist für das Volk Gottes in Babel, wird das hier gesagt, zieht von dort aus mein Volk und rette sich ein jeder um sein Leben vor dem grimmigen Zorn des Herrn. Gemeint ist hier Babel, Ort der Verwirrung, zieht aus mein Volk aus Babel. Euer Herz könnte dort sonst vielleicht weich werden und verzagen vor den Gerüchten, die man im Lande hört oder hören wird. Zieht aus von Babel, was es auch immer heißt. Gerüchteküche, die brodelt in unserer Welt, um uns herum, die Gerüchteküche. Denn es wird in diesem Jahr ein Gerücht umhergehen. Diesmal ist die Flut, nächstes Mal ist eine andere Sache. In Kalifornien brennen die Wälder. Und so weiter. Irgendwo ist ein Gerücht da und so weiter. Wo kann ich mich richtig schützen? Wo bin ich in absoluter Sicherheit? Und dann heißt es, und danach im nächsten Jahr wieder ein Gerücht und Gewalt wird im Lande sein und ein Herrscher wird wieder den anderen sein. Wahre Christen halten nichts von Gerüchten. Du musst konkret sein. Du musst Dinge wissen, das ist so, das ist passiert, das ist geschehen. Aber von Gerüchten halten nichts von Gerüchten. Gerüchte sind aus der Küche des Teufels. Weißt du, man weiß nichts Genaues, das ist Gerüchte. Man weiß nichts genau, egal was es ist, von wem das ist und über was es ist. Ahnungslose predigen nur Gerüchte, die nichts wissen, die haben was gehört. Statt Bahnhof haben sie Bratkartoffeln verstanden. Und das ist ein Gerücht, das kommt nachher raus, so dieses Hören. Gerüchte ist nichts anderes für mich wie ein Buschfunk. Ohrenbläserei. Die Bibel sagt, wir sollen uns vor Ohrenbläserei enthalten. Das ist nicht unsere Sache. Weißt du, hast das gehört? Gerüchte. Dem Vernehmen nach. Weißt du, da wird viel Lärm um nichts gemacht. Oft um gar nichts. Du als Kind Gottes hast eine andere Wahrnehmung. Weißt du, Hiob ist im Sterben, im Koma liegt er. Und dann sagt er, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist unser Hiob. Der geht nicht auf Gerüchte und Gefühle. Wir müssen aufhören, mit Gefühlen und Gerüchten zu operieren. Weißt du, hör auf Gott. Und dann hörst du nicht mehr auf deine Gespenster, die da herumschwirren. Ungläubige haben furchtbare Angst. Da knistert es irgendwo im Gebälk und schon geraten sie in Panik, weil sie ohne Gott und ohne Hoffnung sind, wie Paulus an die Philipper schreibt. Wahre Christen, die bewähren sich in den Gerüchten. Wahre Christen, die behaupten sich in den Gerüchten. Die geben nichts auf Gerüchte, egal was. 2. Korinther 6, Vers 8, in Ehre und Schmach, in bösen Gerüchten, in guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig, überall beweisen wir uns als Diener Gottes. Wir geben nichts nach Gerüchten. Und deshalb lebe furchtlos und gib nichts. Pfeif auf deine Gerüchte. Pfeif auf deine Gerüchte. Wahre Christen, die pfeifen auf die ganze Gerüchteküche. Paulus schreibt an die Korinther weiter, wir erweisen uns überall als Diener Gottes in großer Trübsal, in kleiner Trübsal, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Verfolgungen, in Mühen, in Wachen, in Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis. Alles zählt er da auf, in Freundlichkeit, in dem Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, überall, in bösen und guten Gerüchten. Auch auf die guten Gerüchte darf es nichts geben. Vergiss es. Auch die guten Gerüchte, wenn die Leute schmeicheln, schmieren und schleimen. Du musst auf diese Gerüchte nichts geben. Gott ist dein Richter. Gott sagt dir die Wahrheit. So und so weiter. Und wir sind als die Sterben und doch machen wir viele Menschen lebendig und ermutigen die Menschen. Halt dich an Gottes Wort. Wahre Gläubige pfeifen auf die Gerüchte. Das ist leicht gesagt, aber schwer getan. Wie pfeift man? Verstehst du, wenn ein Frosch im Hals ist? Wenn du nicht sprechen kannst und dir die Sprache verschlägt und dir lieber zum Heulen ist wie zum Lachen. In 2. Könige 18 ist eine ganz 18 und 19 ist eine interessante, schöne Geschichte. Da ist der Sennherib belagert Jerusalem und Hiskia ist in großer Not. Und da kommt der Rabschake, dieser Sprecher da des Sennerips, und zum König Hiskia und beleidigt ihn. Auch Gerüchte, verstehst, beleidigt ihn. Und so spricht der große König, der König der Assyrer: Was ist denn das für ein Vertrauen, das du da hast? Siehst du, der Teufel will immer dein Vertrauen in Frage stellen. Was ist das für ein Vertrauen? Du Kind Gottes. Vers 20, 2. Könige 18. Meinst du bloße Worte seien Rat und Macht zum Kämpfen? Denkst du, durch Worte kann man siegen? Da hat keine Ahnung, der gute Mann. Auf wen verlässt du dich denn, dass du so von mir abtrünnig geworden bist und mir nicht nachläufst und nicht an mich haltst? Was hast du bloß? Was bist du eigentlich? Vers 21, siehe. Verlässt du dich auf diesen zerbrochenen Rohrstab, auf Ägypten und so weiter? Verlässt du dich auf Menschen? Verlässt du dich auf diese Welt? Auf wen verlässt du dich? So der Pharao, der König von Ägypten und so weiter, sie alle werden dich verlassen. Dann im Vers 22, oder wollt ihr zu mir sagen, wir verlassen uns auf den Herrn? Du siehst also, wie frech der Kerl ist. Und der Teufel kommt zu dir, was, wie bitte, verlässt du dich auf den Herrn? Bist du so wahnsinnig, so verrückt, so ein Spinner? Was ist mit dir los? Oder willst du sagen, wir verlassen uns auf den Herrn? Hiskia, du musst denken, du wirst beleidigt, gekränkt in deinem Geist. Und so weiter. Und du sagst, wir verlassen uns auf den Herrn, unseren Gott, der uns da nicht in Stich lassen wird und so und dergleichen. Ich habe alle Altäre entfernt und so weiter, Juda wieder zurückgebracht zu dem Herrn. Verlässt du dich auf deine guten Werke? Was auch immer. Der Teufel nützt deine Schwächen aus. Der nützt deine Schwächen aus. Deine Ängste, deine Befürchtungen. Und er weiß, du bist nicht perfekt. Du hast noch Altäre stehen gelassen, Hiskia. Das sind noch welche. Weißt du, Gott, das missfällt Gott, diese Höhen. Du hast zwar einiges getan, aber du hast noch ein paar Sachen stehen gelassen. Du bist nicht perfekt. Und damit will der Teufel dich fangen. Wer ist perfekt? Nobody. Keiner ist perfekt. Und deshalb, wir sollten nicht anfangen und denken, dass Gott liebt mich nicht, weil ich nicht perfekt bin. Pharisäer sind perfekt, glauben wenigstens, aber die kommen bei Gott nicht an. Pharisäer. So, und der Teufel nützt die Schwächen des Hiskia aus. Er versucht, ihn zu beleidigen, seinen Glauben in Frage zu stellen und sogar seine Gerechtigkeit. Denkst du? Vers 23. Wohlan, nimm eine Wette an mit mir, mit meinem Herrn, dem König von Assyrien. Ich will dir 2000 Rosse geben und ob noch die Reiter dazu stellen. Kannst du mit mir eine Wette eingehen? Nimm die Wette an. Weißt du, der Teufel möchte sofort eine Wette mit dir eingehen. Und ich sag dir eines, genau das ist es, wie er dich kleinkriegt. Der Teufel will mit dir diskutieren, in deinem Geist. Er will dir 2000 Pferde und Reiter noch dazu geben. Und dass du darauf reinfällst. Weißt du, dann fängst du an zu diskutieren und zu hantieren. Vers 24, wie willst du denn zurücktreiben, auch wenn einer der geringsten von meines Herrn Untertanen, verlässt du dich auf Ägypten und so weiter, auf die Wagen und Gespanne? Der weiß nicht, dass wir mit ganz anderen Waffen kämpfen. Nicht mit Waffen mit Ross und Mann und Wagen, sondern wir kämpfen mit Gottes Wort, mit Gottes Verheißungen. Vers 25, meinst du aber, ich sei ohne den Herrn hier heraufgezogen? Weißt du, jetzt wird er ganz heilig, dieser Rapschke, wird ganz heilig. Der Herr hat mich geschickt zu dir. Der Herr schickt mich, weil du nicht gehorcht hast, weil ihr Juden Gott nicht gehorcht habt, weil ihr die Sabbate nicht gehalten habt und weil ihr das nicht getan habt. Gott schickt. Weißt du, der Teufel kommt ganz raffiniert mit der Bibel in der Hand. Der Herr schickt mich zu dir, dass ich diese Städte verderbe, dass ich den Tempel zerstöre. Der Herr hat es mir geboten, zieh hinauf und in dieses Land und verdirb es. Der Herr hat es mir geboten. Ich weiß nicht, welcher Herr. Wahrscheinlich sein Teufel. Weißt du, der Herr wird niemals gebieten, geh und verderb es. Das ist Sache des Teufels, verderben, kaputt machen, zerstören, ruinieren. Hör auf die Frommen zu hören, die so scheinheilig sind. Sagen, der Herr hat uns geboten. Der Herr hat uns geboten. Hör nur, wie fromm der kommt, wie scheinheilig. Seine Wahrsager haben ihm das gesagt. Der Teufel gibt solche Anweisungen. Geh und verdirb und mach kaputt. Und zünd es an und reiß es nieder. Zieh hinauf und verdirb das Land. Und der Rapschke sprach zu ihnen, hat mich nicht der Herr, dein Gott, euer Gott, mich zu dir gesandt, dass ich solche Worte rede und nicht vielmehr zu den Männern auf der Mauer, zu euch will ich sagen und dergleichen. Dass sie mit euch, mit einem, ihr werdet euren eigenen Mist noch fressen und euren eigenen Harn saufen. Also so eklig spricht er da. Also ihr werdet noch das sehen und spüren. Guck mal, wie der Teufel arbeitet, Propaganda. Die ganzen Kriege heutzutage, die geführt werden, werden durch Propaganda gewonnen. Biafra-Krieg, das war so ein Beispiel, wie man mit Propaganda Kriege gewinnt. Der Teufel will die Christen im Geist zerstören. Wenn der einmal einen Gedanken einpflanzen kann, dann wirst du dein Mist und dein Harn saufen. Das genauso steht es hier. Weißt du, der blendet die Sinne, blufft die Menschen. Und Dumme würden alles glauben, aber der Hiskia ist nicht so dumm und er glaubt es nicht. Und da heißt es weiter, da trat der Rabschke hin und rief mit lauter Stimme auf Hebräisch, in der Sprache der Religion, auf Hebräisch. Der hätte Aramäisch sprechen können, aber nein, er spricht in der Sprache der Bibel, Kananäisch, in der Sprache der Religion, als Evangelist. Und er sprach, hört das Wort des großen Königs, des Königs von Assyrien. So spricht der König, lasst euch von Hiskia nicht betrügen, denn er vermag euch nicht zu erretten aus meiner Hand. Und lasst euch von Hiskia nicht vertrösten auf den Herrn. Du siehst also so frech, vertrösten auf den Herrn. Wenn man etwas machen kann, sich vertrösten auf irgendjemanden, dann ist es der Herr. Und lasst euch nicht vertrösten, das ist also die Sprache des Teufels, aber in frommer Verpackung, in Hebräisch. So, und die Stadt wird in die Hände gegeben und was auch immer so ist. Hört nicht auf Hiskia. Hört nicht auf den Pastor. Hört nicht auf die Bibel. Hört nicht auf den Heiligen Geist. Hört nicht auf Jesus. So kommt der Teufel. Denn so spricht der König von Assyrien. Schließt Freundschaft mit mir. Das will er. Und kommt zu mir raus. So wird jeder Mann unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum essen und so weiter und aus seinem Brunnen trinken, bis ich komme und euch hole in sein Land, dass ich das Gleiche ist, wo Korn, Brot und Wein ist und Ölbäume wachsen, Honig gibt es in Hülle und Fülle und ihr werdet in Frieden sterben. Hört nicht auf Hiskia, denn er verführt euch, wenn er spricht, der Herr wird uns erretten. Hört nicht auf Hiskia. Weißt du, und genau das ist, was der Teufel in manchen Köpfen heute jetzt gesagt. Hört nicht auf den Matutis. Hört nicht auf die Predigt. Hört nicht. Der Teufel, dem Teufel ist das Hören so wichtig. Auf wem hörst du? Auf was hörst du? Und dann kommt der Rapschke wieder nochmals und haben die Götter, die anderen Völker und so weiter, nicht schonen können. Der hat uns alle ausgeliefert. Wo sind die Götter von Hamat und Aspat? Und wo sind die Götter von dort und dort und dort und zähle alles auf? Wo sind die Götter? Niemand. Und glaub doch nicht, dass du davon kommst. Weißt du, so kommt er. Der ist gestorben, und der ist gestorben, der ist gestorben, der ist gestorben, der ist gestorben, der ist krepiert und der ist verreckt. Und du wirst auch nicht davon kommen. Und das Volk aber schwieg still und antwortete ihm nichts, denn der König Hiskia hatte geboten, antwortet ihm nichts. Geschwister, und das ist genau das, was ich dir sagen möchte, wenn Furcht da ist, wenn Angst da ist, wenn Panik da ist, wenn der Teufel da ist, und antwortet und Gerüchte da sind, und antwortet ihnen nichts. Antwortet ihnen nichts. Ein guter Ratschlag. Geh mit ihm keine Diskussion ein. Genau das will er erreichen. Ein so Ping-Pong, ein Wort ergibt das andere. Hör auf zu diskutieren mit deinen Problemleuten. Argumentiere nicht mit ihnen. Jetzt 2. Könige 19 von Vers 5. Als die Großen des Königs Hiskia da kam der Prophet Jesaja noch dazu, dann sprachen die Großen, was soll man machen, wie geht's weiter? So sagt eurem Herrn, so spricht der Herr, fürchte dich nicht vor den Worten, die du dort gehört hast, mit denen die Knechte des Königs Assyrers euch gelästert haben. Fürchtet euch nicht vor der Lästerung. Lasst euch nicht beleidigen. Weißt du, der Teufel möchte dich nur beleidigen und durch Beleidigung macht dich krank. Was dich kränkt, das macht dich krank. Lasst euch nicht beleidigen. Siehe, ich will einen Geist über ihn bringen, dass er ein Gerücht hören wird und in sein Land zurückziehen wird. Und er wird durch sein eigenes Schwert in seinem Land fallen. Und als der Rapschke zurückkam, fand der König von Assyrien und so weiter, dass da jemand kämpft und das Gerücht war da, wird von einem Gerücht selber eingefangen und selber da nach Hause geholt. Und so weiter, ein Gerücht. Gott wirkt es. Weißt du, wenn du nicht drauf eingehst, kommt das Gerücht zurück zu dem Mann, der das Gerücht verbreitet hat. Wie ein Bumerang, genau. Kommt wieder zurück. Also, du musst nicht Angst haben. Weißt du, der Teufel richtet eine Waffe gegen dich und 10 Spieße gehen auf deinen Widersacher wieder zurück. Der greift dich an und du darfst eines sehen, die Waffe, die man gegen dich geschmiedet hat, wird den Feind, den Widersacher selber treffen, den Teufel selber treffen. Siehe, du hast gehört, sagt Hiskia, was der König von Assyrien, und er bringt den Brief vor dem Herrn und lässt lesen, alles gesagt hat. Und er will alles den Bann hier vollstrecken. Nur du allein, oh Gott, kannst erretten. Der hat nicht gesagt, errette mich. Der hat nur Gott gepriesen, du kannst mich erretten. Du sollst nicht beten um Heilung. Hör doch auf, um Heilung zu beten, um Befreiung zu beten. Du kannst nur sagen, Gott, du kannst mich erretten. Die Jünglinge, die in den Feuerofen gingen, die haben auch nicht gesagt, oh Gott, bewahre uns vor Feuer. Wir haben Angst, es ist so heiß, 7-mal heißer sogar der Ofen wie vorher. Aber Gott kann mich erretten, wenn er will, muss aber nicht erretten. Aber er hat's errettet, weil er den Glauben der Leute gesehen hat. Und so weiter. Als Hiskia den Brief von den Boten empfangen hat und gelesen hatte, ging er hinauf zum Haus des Herrn und breitete es dem Herrn aus und betete zum Herrn. Und der Herr, Gott Israels, hat es gelesen, angenommen und sagt, das wird schon gemacht. Das mache ich schon. Und Gott hat es gemacht. Der Engel des Herrn. Und der Herr, neige deine Ohren zu mir und höre. Du deine Augen auf und sieh und höre, was dieser Sennherib alles mir gesagt hat. Es ist wahr, Herr, die Könige von Assyrien haben die Völker mit dem Schwert umgebracht und die Länder verwüstet. Sie haben das alles getan, die Städte verbrannt. Es ist alles wahr. Der hat nicht gelogen. Weißt du, der Teufel lügt nicht, der darf nicht lügen. Der sagt schon die Wahrheit, aber der übertreibt es. Der macht Dienst nach Vorschrift. So. Und dergleichen. Herr, du bist Gott allein. Du bist Gott allein. Er preist Gott. Er sagt nicht, Herr, also ich bin gerecht. Weißt du, guck mal, was ich alles schon geleistet habe und gemacht habe. Du musst mir helfen. Nein, er preist Gott. Du bist gerecht, Herr. Du siehst alles, du kennst alles. Wenn du Gott allein die Ehre gibst, wird Gott dir helfen. Wenn du Gott allein die Ehre gibst. Schau diese Geschichte an weiter. Und der sandte Jesaja, da kommt also eine Botschaft zu dem Hiskia und ließ ihm sagen, so spricht der Herr, der Gott Israels, was du zu mir gebetet hast, um Sennherib's Willen des Königs von Ägypten, das habe ich gehört. Das habe ich gehört, was du gebetet hast. Und Gott hat beantwortet. 186.000 Mann starben in der Nacht. Wie? Brauchen wir nicht erklären. Das ist so viel, was der Amerikaner im Irak Soldaten hat. So viel in einer Nacht. Psst. Der Engel Gottes ging durch. Und er musste kapitulieren. Wenn Gott arbeitet, wenn Gott redet, wenn Gott Gebete beantwortet, dann gute Nacht den Menschen. Gott sagt, ich will für dich streiten, du sollst stille sein. Das ist, wie man furchtlos lebt. Einfach stille sein. Nicht flärren, nicht verzweifeln. Wie kommen wir durch das Rote Meer? Der Pharao hinter mir, links und rechts die Berge und vor uns das Meer. Nein, sei still. Sei still. Sei still. Und Gott wird arbeiten. Hier, Hiskia ging in den Tempel. Und Gott hat gehandelt. Als er dann rauskam, sind alle abgehauen. Das Feuer brennt noch. Die Suppe ist noch im Kochtopf. Da ist alles noch da. Wo sind die Leute? Die sind abgehauen, weil ein Gerücht da war. Gott wird für dich streiten. Du hast keine Angst, wenn jemand da ist. Und zwar eine Person, nicht nur ein Geist. Weißt du, Jesus ist eine Person. Der Heilige Geist ist eine Person. Und wenn Gott und Jesus und Heiliger Geist bei dir ist, Du bist im Quartett. Du bist im Quartett. Du musst dich nicht fürchten. Und dann heißt es, die den Herrn fürchten, um die lagern sich die Engel Gottes. Und in der Bibel lesen wir von dem einen jungen Propheten, der Angst hat, oh Prophet, guck mal, denen draußen, das sind Millionen vielleicht, oder nein, Millionen nicht, aber einige Hunderttausend, wir sind belagert. Und dann sagt der Herr, öffne ihm die Augen, dass der Junge sieht, dass bei uns mehr sind als bei denen. Ein Berg voller feuriger Rosse. Und wenn du einmal gesehen hast, dass bei dir mehr sind als bei denen, auch wenn du Mutterseelen allein bist, auch wenn du ganz einsam bist und verlassen bist, wenn du siehst, bei mir sind mehr, ein Berg voll feuriger Rosse, dann kannst du ganz anders auftreten. Und deshalb sieht man, die Menschen in der Bibel sind ganz anders aufgetreten. Die wussten, Jericho ist in meiner Hand, Kanaan ist in meiner Hand. Und die sind losmarschiert. Die Könige, 5 Könige sind in meiner Hand. Warum muss ich mich da so quälen und plagen? Die hat Gott mir gegeben. Wenn du gesehen hast, ein Berg voller feuriger Rosse umgibt dich, dann fürchtest du dich nicht. Glaube an die Gegenwart Gottes. Gegenwart Gottes, das ist so unbezahlbar, so kostbar. Wenn Gott bei dir ist, wer soll dann gegen dich sein können? euch ist heute der Heiland geboren, Jesus Christus. 35 Jahre später wird der Heiland gekreuzigt und für die Jünger bricht eine Welt zusammen. Wieder Furcht. Weißt du, zuerst einmal fürchtet euch nicht und dann wieder nach der Kreuzigung, wieder Furcht. Aus Angst vor den Juden haben die sich versteckt. Und dann, was macht der Heiland? Kommt durch verschlossene Tür und sagt, fürchtet euch nicht, ich bin es. Und du darfst immer wieder erleben, auch wenn du Furcht vor den Juden hast, vor den Frommen, vor den Religiösen, vor den Pharisäern, von der Geistlichkeit. Was weiß ich vor wem? Fürchte dich nicht vor den religiösen Menschen, die können dir nichts tun. Der, der bei uns ist, größer und stärker. Und der ist nicht bei uns, der ist in uns. Der ist nicht bei uns. Jetzt ist er durch den Heiligen Geist in uns. Bleibt in Jerusalem, lauft nicht weg. Am Ostermorgen, weißt du, man ist verzweifelt und man ist verzagt. Diese Frauen gehen zum Grab, Matthäus 28. Fürchtet euch nicht, dieser Jesus ist nicht hier, er ist auferstanden, er lebt. Habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Kinder Gottes erleben immer wieder, gerade in den dunkelsten Stunden, in kritischen Momenten, in schwierigsten Zuständen, den Trost und die Hilfe Gottes, das Eingreifen Gottes. Wer wird uns den Stein wegwälzen? Wer wird uns den Stein wegwälzen? Maria, denkst du, schaffst es du? Schaffen wir beide zusammen? Martha, was schaffen wir zu dritt? Wer wird uns den Stein wegwälzen? Und als sie dort ankam, ist alles erledigt. Palette, fertig. Und der Engel sitzt sich drauf und sagt, oh, liebe Frauen, und wen sucht ihr da? Ja, wir suchen Jesus. Der ist nicht hier. Der ist nicht hier, der lebt. Gott verlässt die Seine nicht. Gott verlässt die Seine nicht. Ich möchte diese Botschaft dir weitergeben. Vertraue dem Herrn, hoffe auf ihn und du wirst nicht zu Schanden werden. Keiner wird zu Schanden, der Gott hart und Gott vertraut. Paulus auf der Überfahrt nach Rom, eine sehr gefährliche Reise und das Schiff kenterte da unten Stiefel. Da kannst du nachlesen, die Geschichte im Apostelgeschichte 27. Weißt du, die sehen stundenlang, tagelang keine Sonne, wir verzagten am Leben. Und jetzt musst du sehen, der Apostel Paulus ist ein Gefangener, der ist kein freier Mann. Und der Kapitän fuhr los, weil er dachte, ich bestimme, ich kenne die Lache, ich habe alles im Griff und doch nichts im Griff. Und dann hat er gebetet, lieber Gott, was sollen wir machen? Und da kommt der Engel, nachts kommen die Engel. Und der Engel sagte zu Paulus, fürchte dich nicht, das Schiff wird kentern, aber alle, die mit dir auf dem Schiff sind, die werden gerettet werden. Das Schiff wird kentern, Apostelgeschichte 27, das Schiff wird untergehen. Weißt du, wir sind nicht da, um ein Schiff zu retten, um ein Kirchenschiff zu retten oder Kirche zu retten oder einen Saal zu retten oder eine Institution zu retten. Wir sind hier, um Seelen zu retten, Leute. Und alle, die mit dir mitfahren, die werden gerettet werden. Alle, die zu dir gehören. Und zu Paulus damals auf dem Schiff haben 276 Menschen dazu gehört. Gott geht es um Menschen und nicht um Schiffe und nicht um Deutschland retten oder Berlin retten oder was weiß ich, den Präsidenten, den Kanzler retten oder Bundestag retten. Die gehen alle den Bach runter. Aber die Menschen, die mit dir zusammenfahren, die mit dir zusammen unterwegs sind, und der Engel Gottes heißt es, stand heute Nacht bei mir, Kapitän, das Schiff wird untergehen, schmeiß alles über Bord. Schmeiß alles über Bord. Die haben Abendmahl gefeiert miteinander auf dem Schiff, ob die gläubig waren oder nicht gläubig. Die alle haben Abendmahl miteinander gefeiert. Der Paulus war nicht so pingelig, wie manche Evangelikale sind. Nur Getaufte dürfen am Abendmahl teilnehmen. Nein, wir haben das Brot gebrochen, gedankt und dann alles andere über Bord geworfen. Und in ein paar Minuten kennt er das Schiff. Alle retten sich. Und der Kapitän will die ganzen Gefangenen umbringen, aber dann sagt, tu das nicht, wir sind alle hier. Du siehst, wie Paulus Kontrolle hat über das ganze Schiff. Paulus hat Kontrolle über das ganze Schiff. Der sagt, du brauchst nichts, wir sind alle da. Da ist keiner weggelaufen, da hat sich auch keiner getraut wegzulaufen. Du siehst also, der an Gott glaubt, der Gott vertraut, hat Kontrolle in der Situation. Das gleiche passiert auch in Philippi, als das Gefängnis da erschüttert wurde. Tu dir nichts an, wir sind noch alle da, obwohl die Gefangenen eigentlich alle frei waren. Tu nichts an, wir sind noch alle da. Du siehst, der Mensch, der an Gott glaubt, hat die Situation im Griff. Hat die ganzen Umstände im Griff. Sogar die Gefangenen hat er im Griff. Tu dir nichts an, wir sind noch alle da. 276, der hat Gott in meine Hand gegeben. In dunklen Stunden haben wir immer einen Schutzengel, glaub mir das. Die meisten Leute verlieren, als Kinder hat man noch Schutzengel, aber dann je älter man wird, desto mehr verliert man den Schutzengel und den Glauben an Schutzengel. Ich muss mir selbst vertrauen, meine Versicherung, müssen andere auf mich aufpassen, der Staat passt auf mich aus, die Polizei. Nein, du hast deinen Schutzengel von Anfang deiner Geburt bis zu deiner Himmelfahrt. Und er passt auf dich auf, ob du an ihn glaubst oder nicht. Dein Schutzengel. Ja. Und jeder Mensch und so weiter. Aber nicht nur ein Engel, sondern himmlische Heerscharen, die Gott fürchten. Um die lagern sich der Engel Gottes. Die stehen uns bei. Engel sind ja nur Gehilfen. Die können uns nicht erlösen, aber die können uns helfen. Der Erzengel Michael besiegt den Satan im Buch Daniel. Das sehe ich also. Besiegt Satan. Ein Engel ist stärker wie der Teufel und sein ganzes Werk. Sei furchtlos. Lass dich ermutigen. Gottes Engel lagern sich um dich. Spürst du das? Jedes Härchen an deinen Armen und Beinen überall ist ein Engelchen. Ja, die lagern sich um dich, belagern dich. Engel Gottes lagern sich um die, die Gott lieben, die Gott ehren, die Gott anbeten. Gott erlaubt Stürme. Gott erlaubt Stürme. Guck mal, Jesus sagt, fahrt rüber. Gott erlaubt Stürme. Aber Gott will, dass du in den Stürmen Ruhe bewahrst und nicht die Nerven verlierst. In den Krisen und was auch immer ist, dass du nicht aus der Fassung gerätst und dich beunruhigen lässt. Lasst euch nicht erschrecken durch gar nichts. Weißt du, Paulus schreibt in einem seiner Briefe, lasst euch nicht, Thessalonicher, lasst euch auch nicht beunruhigen, 2. Thessalonicher Kapitel 2, lasst euch auch nicht beunruhigen, wenn durch Brief, durch Weissagung und was sonst auch immer alles ist, lasst euch nicht beunruhigen durch irgendwelche Sachen, lasst nicht, ja, das und das kommt, lass die Dinge kommen. Geh auf die Dinge zu, du weißt, der Herr ist mit dir. Und lass dich nicht beunruhigen, auch wenn es noch so schrecklich ist. Paulus hat sich nicht abhalten lassen, nach Jerusalem zu gehen, weil da kamen Propheten und die haben gesagt, Paulus, Bruder, bleib doch hier, wir brauchen dich noch. Geh nicht nach Jerusalem, dort Banden und Gefängnis und Tod wartet auf dich. Aber er sagt, nein, ich muss auch den Juden das Evangelium predigen. Und ich gehe. Und er hat sich nicht abbringen lassen. In 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 3. Lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise. Oder abhalten, oder aufhalten und dergleichen. Das alles muss passieren, das alles muss kommen, das alles ist vorbereitet. Die Erde wird außer Rand und Band geraten. Aber lasst euch nicht verunsichern und einängstigen. Die Welt muss durch große Stürme gehen. Die Wellen werden rauschen. Das Meer wird toben, die Völker werden toben, ein Volk wird sich wieder das andere erheben, das erlebt man heutzutage schon überall. Jesus will dir Ruhe geben und dass du in der Ruhe bleibst. In Habakuk Kapitel 3, Vers 16, schönes Wort, doch in der Ruhe erwarte ich den Tag, heißt es da. Weißt du, in der Ruhe, komm in der Ruhe Gottes, dem Volke Gottes ist noch eine Ruhe vorhanden. In der Ruhe, erwarte den nächsten Tag, erwarte den Morgen, erwarte den Abend, schlaf eine Nacht drüber. Doch in der Ruhe erwarte ich den Tag, auch wenn um dich alles herum wankt und schwankt, zerbricht, verfault, zittert und zerfällt und in den Abgrund gerät. Ich erwarte den Tag des Herrn, den Tag des Herrn. Um dich herum ist eine Katastrophe, der Teufel los, aber im Auge des Orkans ist Stille, ist Ruhe. Im Auge des Orkans. Du musst wissen, nicht nur am Rand, irgendwo so ein bisschen, nein, wenn es sowas ist, dann mittendrin im Orkan, im Auge des Orkans, da denkst du, wovon reden die Leute die ganze Zeit? Und dann 300 Stundenkilometer kreist es um dich. Und Habakuk schreibt Spottlieder. Weißt du, der Mensch, der glaubt, der spottet. Ja, du bist erschrocken, was ich sage, aber der Habakuk, die Propheten Gottes, die Menschen Gottes, der verhöhnt, sagt, weil Gott auch spottet. Der da oben wohnt, lacht und spottet ihrer. Der liebe Gott, auf die Menschen, die sich so aufbäumen, wir schaffen es, wir können es, yes, I can, da kommt er nach Berlin wieder. Verstehst du, was kann er Großes, wenn es darauf ankommt? Sowieso knistert es überall. Aber Habakuk schreibt da Spottlieder, verhöhnt die Gottlosen, verhöhnt die Materialisten, verhöhnt die Untreuen, verhöhnt die Habgierigen. Und er sagt, bleib ruhig in kritischen Zeiten, bleib ruhig. Ach komm, eines Tages, die Gottlosen werden wie Spreu verweht vom Winde, aber der Gerechte wird bleiben, immer und ewiglich. Weißt du, die Ruhe ist Gottes Absicht für dich. Gott sucht und dich, dass er dich zur Ruhe bringt. Beruhige dich, komm runter, Friede, Sicherheit und so weiter. Das ist, was Gott uns verheißen hat und was uns Gott versprochen hat, dass du nicht Angst haben musst. Weißt du, Gott steht zwischen dir und der Welt, so wie bei den Israeliten, die sind ausgezogen, die hören die Hufenschläge der Pferde, der Ägypter im Rücken, aber die kommen nicht durch, weil der Herr da ist. Und als sie dann mittendrin im Roten Meer waren, dann kommt bei den Ägyptern eine Verwirrung, weil die Wolkensäule, die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes hält die Ägypter fern. Du hörst das Klappen und das Quietschen der Räder und das Klopfen, aber die kommen dir nicht bei. Du riechst sogar den Geruch des Feuers, aber es kommt nicht in dir rein und es erreicht dich nicht. Die Feinde werden verwirrt, gerieten in Stocken, scheiterten in der Verfolgung. Das ist, weißt du, das, was man gegen dich gerichtet hat, das trifft dich selber. Das trifft den Teufel selber. Und im Volke Gottes ist noch eine Ruhe vorhanden. 1. Thessalonicher 5, Vers 2. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt und untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Er bewahre unsere Seele, Geist und Leib. Und es gilt diese Trinität. Gott will, dass dein Geist unversehrt bleibt. Gott will, dass deine Seele unversehrt bleibt. Und Gott will, dass dein Körper unversehrt bleibt. Das ist Gottes Wille. Großartig. Bis der Herr Jesus wiederkommt. Also lebe furchtlos. Auch wenn Schwäche dich überfällt, Müdigkeit dich überfällt, Angst dich überfällt, Kummer dich überfällt, Traurigkeit dich überfällt, Not dich überfällt, lebe furchtlos und sag: Gott, du hast gegeben und du hast genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Auch wenn dein Körper nicht mehr mitmacht und du auf dem Boden liegst, gib dich nicht auf. Und wenn du nicht mehr richtig schlafen kannst und die Schlaftabletten nicht mehr helfen, weißt du, und wenn du fix und fertig bist, wisse eines: Gott wird meinen Körper bewahren bis auf den Tag Jesu Christi. Auch wenn du kurz vorm Herzinfarkt stehst, Gott wird meinen Tag mich bewahren. Auch wenn mein Herz stehen bleibt, Gott wird mich bewahren auf den Tag meiner Auferstehung. Und mein Körper wird aus dem Grab rauskommen. Und zwar, ich werde viel tausendmal schöner sein, wie ich jetzt bin. Viel tausendmal klüger, wie ich jetzt bin. Viel tausendmal seliger, wie ich jetzt bin. Ja. Neuen Leib, verherrlichten Leib. Und Gott sagt, es wird alles wieder in Ordnung gebracht werden. Am Tag der Wiederherstellung, am Tag der Auferstehung. Manche dumme Christen, die denken, jetzt muss die Wiederherstellung stattfinden. Ich bin nicht überzeugt, dass es unbedingt jetzt sein muss. Aber am Tag der Auferstehung, da wirst du alle Finger dran haben, alle Zähne im Mund wieder. Ja, Lob und Dank. Kannst wieder zubeißen. Und du wirst wieder Geschmacksnerven haben und deine Nerven werden wieder in Ordnung sein. Er wird uns wiederherstellen. Die Bibel sagt, unser Leib, Seele und Geist müssen bewahrt werden, unsträflich. Also wenn du das weißt, ich werde bewahrt von Gott. Auch wenn mein Körper zerfällt, denn ich werde nicht zulassen, sagt der Herr in seinem Wort, dass der Gerechte sein Grab bei dem Ungerechten findet. Und er wird die Jahre, die dir die Heuschrecken gefressen haben und die Plagen gefressen haben, oder was weiß ich, das Hochwasser dich gefressen hat, er wird die Jahre, die Zeit, das Vermögen, all das wieder erstatten. Verzage nicht. Wundere dich nicht, wenn du manchmal so merkwürdige Dinge erlebst. Weißt du, Gott bewahrt deinen Körper und du erlebst merkwürdige Dinge. Fürchte dich nicht, wundere dich nicht. Weißt du, wenn er dich zur Seite nimmt, weißt du, er sagt jetzt, mein Kind, du musst dich ein bisschen ausruhen, du hast zu viel gearbeitet. Und er nimmt dich auf Seite, zieht dich aus dem Verkehr, schaltet dich aus, denkst, lieber Gott, aber jetzt, wo noch so viel zu tun ist, und die Ernte muss eingebracht werden, verbirg dich am Bach, sagt er zu Elia. Verstehst, jetzt, wo die Reformation so richtig losgehen könnte? Weißt du, es ist keine Katastrophe. Gott hat einen Genesungsplan für dich. Dein Leib müssen bewahrt werden auf den Tag Jesu Christi, was es auch immer heißt. Gott hat für dich merkwürdige Rückzugsgebiete bereitet, so wie bei dem Elia. Geh zu der Witwe. Dort sucht dich der Ahab nicht. Der glaubt gar nicht, dass du dorthin gehst. Dass du bei den Raben unten bist und dich von den Raben ernähren lässt. Der Ahab kann dich suchen, wo er will. Er wird dich nicht finden. Weißt du, wenn Gott dich verbirgt, in Sicherheit bringt, da wird dich niemand finden. Du musst dich also nicht unnötig stressen und hetzen und sagen, oh Gott, denn in meiner Bibel heißt es, ich will dich bewahren. Dein Körper, dein Leib. Der Teufel will dich nur in Panik bringen, dir Unruhe einimpfen, dich mit Unruhe beschäftigen. Ja, tu mal was, tu mal was, tu mal was, tu mal was. Weißt du, aber Gott bringt dich dorthin, wo du nichts tun kannst. Da sitzt du da und wartest auf den Spatz, bis dir mal was bringt. Wo du, und dort kannst du Ruhe haben. Du hörst es mit dem Bach plätschern, Bach Grit. Dort hast du Ruhe von deinen Feinden. Dort kannst du dich regenerieren. Gott weiß, wie du dich regenerierst. Und wie die Natur sich regeneriert. Wenn ich ja so Bilder sehe von Tschernobyl, und ich bin gar nicht so weit weg mal gewesen dort in dieser Gegend, in der Ukraine und so weiter. Die Natur regeneriert sich. Da wächst der Dschungel. Da wächst, da entfaltet sich die Natur. Gott erlaubt es, dass Dinge passieren, damit sich die Natur regeneriert. Aber das Gleiche passiert auch bei uns Menschen. Weißt du, dass du wieder aufatmen kannst und wieder neuen Anlauf nimmst und furchtlos an die Sache rangehst? Gott will nicht, dass du ausgepumpt und ausgelaugt und ausgebrannt bist. Gott will nicht, dass du verzweifelt bist in deinem Geist und dass du dich verausgabst und das Letzte gibst und nicht mehr kannst. Weißt du, Gott weiß, wer dich gebrauchen kann. Lebe furchtlos, lebe aus Gott, aus seinem Geist, lebe Gelassenheit. Das ist eine Frucht des Heiligen Geistes, steht nicht in der Bibel, aber ich würde, wenn ich die Bibel schreiben würde, würde ich dazu schreiben. Gelassenheit. Würde schon irgendwas finden. Bin ja Rabbiner. So. Gelassenheit. Gelassenheit ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Gelassenheit. Weißt du, dann lebst du aus seiner Kraft, aus seinem Vermögen, aus seiner Fülle, aus seiner Gnade, aus seiner Barmherzigkeit. Viele Christen sind lebensmüde wie der Elia. Oh Gott, ich will sterben, ich habe genug gearbeitet, ich will sterben. Vergiss, Kinder Gottes sterben nicht, die machen weiter. Und was macht der Engel Gottes? Kommt einmal rein und sagt, Elia, steh auf, komm aus deiner Höhle raus oder komm von deinem Wacholderbusch raus. Und dann schläft und sagt, ja, ich bin nicht besser wie meine Väter. Und dann weckt der Engel ihn noch einmal. Weiß Gott, muss manchmal uns zweimal, dreimal wecken, bis wir Erweckung erleben. Und dann kommt er raus. Und er sagt, hier ist Brot und hier ist frisches Wasser, stärke dich, denn du hast noch eine weite Reise vor dir, unternimm was. Du sollst nicht sterben, sondern du sollst die Werke Gottes verkündigen. Aber viele wollen heimgehen, bitten Jesus, komme bald, Herr Jesus, komme bald, hol mich heim, lass die Entrückung stattfinden. Nimm mich heim, aber Gott will dich nicht heimhaben, Gott will dich hier auf dieser Erde noch gebrauchen. Du hast noch Arbeit, was zu tun, aber du fürchtest dich. Und alle, die fürchten, die fliehen. Der, wo Angst hat, der flieht, der will entrückt werden, der will sterben, der will nach Hause gehen. Höre nicht auf deine Isebel, die dich so bedroht, Elia, die dich töten will, die deinen Kopf nehmen möchte. Weißt du, lass dich von Gott berühren, ganz neu, so wie der Elia. Und er wurde gestärkt und dieser Kraft marschiert er 40 Tage, 40 Nächte, bis er den Berg Gottes erreicht. Dann segnet noch den Elisa, setzt den Propheten ein, dann setzt er noch den Jehu ein und dann setzt er noch einen Hasael ein und die machen dann die Arbeit, die er hätte tun sollen. Dienen weiter. Fürchte dich nicht. Deine Vermutungen, deine Befürchtungen werden nicht in Erfüllung gehen, glaub mir das. Denn die sind nicht von Gott. Dein Körper, dein Geist, deine Seele müssen bewahrt werden bis auf den Tag Jesu Christi. Dein Körper. Gib deinem Körper, was er braucht. Gib deiner Seele, was sie braucht. Gib deinem Geist, was dein Geist braucht. Weißt du, und Gott deckt dir im Angesicht deiner Feinde den Tisch. Und da, weißt du, ist komisch. Weißt du, du musst am Tisch vorne auf dem Podest sitzen und alle gucken zu, wie du isst. Ich weiß nicht, ob du da mit Messer und Gabel da essen kannst und richtig den Bissen unterbringst. So vorne am Tisch. Und er sagt, im Angesicht deiner Widersacher, die dir nichts gönnen, die dich schlecht machen, die Gerüchte über dich verbreiten, die dich madig machen. Im Angesicht deiner Widersacher deck ich den Tisch, und zwar voll ein. Lass dich schmecken und schmatzen. Boah. Und dann mach's weiter. Wer sich von Gott angenommen fühlt und weiß, weißt du, der hat sich selbst angenommen, der kann andere annehmen, der kann weitermachen. Wer von Gott angenommen ist, der fürchtet sich nicht. Der läuft vor dem Leben nicht weg. Weißt du, der hat keine Angst vor Konkurrenz. Wenn du von Gott angenommen bist, musst du keine Angst haben vor Konkurrenz. Ich habe keine Angst vor Konkurrenz. Da kann gleich daneben um die Ecke eine nächste Gemeinde aufmachen. Ich weiß, ich diene Gott hier an diesem Platz und Gott hat eine Arbeit für mich. und hat genug für mich zu tun. So, ich habe keine Angst vor Konkurrenz. Der, wo Gott weiß, von Gott angenommen zu sein, der leidet nicht unter Einsamkeit. Ich muss zuerst mal mit dem Vater sprechen, dann muss ich mit dem Sohn sprechen, dann muss ich noch mit dem Heiligen Geist sprechen, und dann muss ich mit den Engeln noch reden, weißt du, und dann muss ich mit meinen Geschwistern noch sprechen. Also Einsamkeit, da ist nichts drin. Du kannst gar nicht einsam sein. Wenn du von Gott angenommen bist, alterst du nicht, dann hast du keine Angst vor Verluste, kannst loslassen, du weißt, es kommt wieder Nachschub, du wirst frisches Brot, frisches Wasser, du hast keine Angst vor dem Tod. Und das ist für mich eines der großen Dinge gewesen, als Gott mich erlöst, als ich Kind Gottes wurde, dass bei mir die Angst vor dem Tod gewichen ist. Ich bin mal im Leichenhaus bei uns in Russland mal eingebrochen, nicht eingebrochen, sondern ich wollte sehen, was war eine Typhusepidemie, da lagen so viele Leute, und da sah ich, die waren nackt aufbewahrt, und du weißt, wie Jungs sind manchmal, die wollen nackte Leute sehen, und das war auch so ein Fall, da steige ich rein und ich komme nicht mehr raus, ich bleibe hinten hängen, und dann konnte ich, bis ich befreit wurde, habe ich diese Toten angeguckt, und dann kam mir ein dummer Gedanke, und eines Tages, Johannes, wirst auch du so liegen, wirst abgewaschen werden, eingesagt werden, und dann bist du unter die Erde gebracht. Wie deine Nachbarn. Die habe ich alle gekannt. Und das hat mich Schrecken bereitet. Und eigentlich, das ist, was Gott mir weggenommen hat, die Furcht vor dem Tod. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Wir sind in seiner Hand. Und nicht der Tod ist das Letzte, sondern der Herr ist das Letzte. Er ist das Letzte. Ich bin der Erste und der Letzte. Und alles andere ist dazwischen. Da weiß man, man ist geborgen. Furcht ist negativ, Glaube ist positiv. Also ein Zeichen, ein Minus oder ein Plus. Weißt du, deine Vergangenheit, deine Zukunft, alles ist in Gottes Hand. Und der Gerechte flieht nicht und der Gerechte fürchtet sich nicht. Lebe furchtlos. Und das ist meine Einladung, lebe mit Gott. Intensiv mit Gott, hab mit Gott intensive Gemeinschaft. Wach auf mit Gott und schlaf mit Gott ein. Denn du weißt nicht, ob du morgens auch noch aufwachst am nächsten Tag. Aber wenn du mit Gott eingeschlafen bist und sagst, lieber Heiland, gute Nacht. Und ich habe einen tiefen Schlaf. Ich möchte schlafen und ruhen. Und wenn ich morgens dann aufwache, ist schön. Wenn ich nicht aufwache, ist auch schön. Dann bin ich bei dir. Ja, dann rufst du mich an. Wer predigt heute? Weißt du, der Gläubige schläft, der stirbt nicht, der schläft. Und Christus kommt und sagt, und ich komme und werde ihn auferwecken. Wir schlafen ja. Für uns muss der Tod eine ganz andere Bedeutung haben. Für uns ist das Sterben schlafen. Wir ruhen in Gott. Und wir müssen in Gott ruhen, bevor wir sterben. Wer das gelernt hat, das wohl dem. Aber wer das nicht kann, der wird nie zur Ruhe kommen. Lasst uns aufstehen und lasst uns furchtlos werden in Gott. Von Gott angenommen sein, von Gott geliebt sein, von Gott verstanden sein. Ja, in der Hand Gottes ruhen. Und du kannst nicht tiefer fallen als in die Hand des lebendigen Gottes. Vater, ich danke dir, dass du uns tröstest, dass du ein Gott des Trostes bist. Herr, ich danke dir, dass du uns angenommen hast als deine Kinder, als deine Söhne und Töchter, und dass du uns liebst und dass du gute Absichten mit jedem von uns hast, und du bringst uns zum Ziel, jeden Einzelnen, Herr Jesus. Ich danke dir. Ich danke dir, dass ich meine Geschwister dir anbefehlen kann, und du hast mir die Verheißung gegeben, als ich diese Geschichte von Paulus gelesen habe, alle, die mit dir mitfahren, alle, die mit der Gemeinde hier verbunden sind, die einfach durch unseren Dienst zum Glauben gekommen sind und betreut wurden und gefestigt und begründet worden, die wirst du retten. Das Schiff, die Institution, der Verein, die Gruppe oder was es auch ist, die Kirche, die wird vielleicht zerschellen, zerbrechen, aber die Seelen werden gerettet. Herr, und du bist interessiert an der Rettung der Seelen. Ich danke dir von ganzem Herzen und ich preise den Namen Jesus, der über alle Namen ist. Halleluja. Der Name des Herrn sei gelobt und gepriesen. Amen.